SHK TV, der Podcast. Die aktuellen Meldungen und Meinungen aus der Haustechnik.
Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seid bei SHK TV, der Haustechnik-Podcast. Mein Name ist Cedric und wir sitzen bei uns im Studio. Aber wir sind nicht alleine, Nikolaus und ich. Wir haben einen Gast dabei, und zwar Andreas Bichler, den Geschäftsführer von Deost. Schönen guten Tag.
Guten Morgen.
Guten Morgen, ja, guten Morgen, guten Tag. Andreas, wir sitzen hier zusammen. Ganz kurz zu dir gerne. Was machst du bei Deost? Was macht Deost eigentlich?
Na, kurz zu mir. Also ich bin am 01.01.2023 als Geschäftsführer in das Unternehmen eingestiegen, also sogenannter Nachfolgegeschäftsführer. Und das Unternehmen macht traditionell Öltanks, Lagerbehälter aus Kunststoff, aus Stahl und Bufferspeicher für Wärme und für Kälte. Und ein Bereich ist auch ein ganz wichtiger Bereich für uns, ist der Betriebswasserbereich.
Ja, Herr Bichler, wir haben uns ja vor einigen Wochen kennengelernt, zum ersten Mal so richtig. Fand ich ganz spannend, deshalb auch die Einladung hier zu unserem Podcast. Denn Sie sprachen ja davon, 23 eingestiegen, und 23 war ja nochmal ein sehr gutes Jahr für Lagerbehälter, auch für flüssige Brennstoffe. Wie verrückt haben Sie das damals schon gefunden?
Ja, das war ja genau im Nachgang zu den Jahren mit der Ukraine-Krise, wo ja wirklich der große Boom war, nicht nur im Kunststoffbereich, auch im Stahlbereich. Also das waren sehr turbulente Zeiten, muss man ganz ehrlich sagen, auch in der Materialbeschaffung turbulente Zeiten. Das hat sich im Laufe des 23er Jahres, waren ja dann auch die Überhänge da aus diesem Jahr davor, waren interessante Zeiten, also für mich dann neue Reihen, das Unternehmen neu kennenzulernen, auch teilweise die Branche neu kennenzulernen, war eine Herausforderung. Und es hat sich natürlich jetzt, wenn man das jetzt mit dem jetzigen Zeitpunkt vergleicht, natürlich wieder alles relativiert, ist auf ein, ich sage mal, auf ein normales Niveau zurück. Und das ist halt natürlich auch diese, wenn man die Peak-Zeiten da drinnen gewöhnt ist, das wieder auf ein normales Niveau zu bringen, ist schon auch eine Herausforderung.
Ja. Ja, Transformation ist ja so ein bisschen das Stichwort dabei. Aber nochmal da zurück, wenn Sie jetzt den Markt aktuell betrachten oder auch noch von 24, hat sich das denn normalisiert? Ich gebe zu, Cedric, wir hier im Podcast reden ja auch noch kaum über fossile Brennstoffe, oder den Abgesang unterstützen wir ja so ein bisschen mit. Aber nichtsdestotrotz, wenn man die Marktzahlen sieht, theoretisch auch noch in 24, jetzt gerade nicht nur Gas, aber auch in anderen Bereichen, wird denn auch so Öltanks nochmal ausgetauscht? Also Öltank gegen Öltank, weil man da andere Dinge erfüllen möchte oder weil der Tank zu alt geworden ist? Also gibt es solche Dinge auch, oder ist das immer im Zuge jetzt einer Erneuerung der Heizungsanlage?
Ne, es gibt schon einige, die auch die Öltanks ausgetauscht haben. Also wie das Gebäudeenergiegesetz ja ins Leben gerufen worden ist, war ja für uns als Unternehmen eine schwierige Zeit. Wir haben ja nicht gewusst, wo geht die Reise hin. Bricht der Markt von heute auf morgen komplett ein, stabilisiert sich's? Viele haben natürlich das Zeitfenster noch genutzt, um die Anlagen zu modernisieren. In erster Linie sind aber nur die Heizungsanlagen modernisiert worden und die Tanks nicht mitgezogen worden. Also das war relativ auf niedrigem Niveau. Und das hat man aber im letzten Jahr gesehen, dass sehr viele Tanks auch noch nachgezogen worden sind. Natürlich sind wir nicht mehr auf diesen Absatzquellen, wie man es früher gehabt hat. Aber trotz alledem hat sich der Markt für uns relativ gut und stabil noch weiterentwickelt. Und das ist nach wie vor ein wichtiges Standbein für Deost. Und natürlich ist man auch dann hergegangen und hat sich auch weiterentwickelt. Green Fuels ist in aller Munde, sollte auch weitergetrieben werden. Also das ist ganz ein wichtiger Punkt. Wir haben die Zulassungen dazu gemacht, sodass unsere Tanks auch für das ausgelegt sind, sodass es auch da kein Problem gibt mit der Umstellung.
Mhm. Ganz aktuell in der vergangenen Woche, wir nehmen jetzt schon in der Woche auf und senden ja dann wie immer montags, gibt es ja immer mehr Hinweise oder durchgestochene Papiere, um es mal so investigativ zu sagen, dass diese AG Bau von den Koalitionären oder möglichen Koalitionären einer neuen Regierung ja jetzt schon doch dahin tendieren, ich will nicht sagen, mit welcher Verwunderung wir sowas lesen, aber dass das GEG jetzt komplett abgeschafft und neues durch ein neues ersetzt werden soll, um es mal so ein bisschen direkt zu sagen, das würde ja bedeuten, wenn man sich dann an die EU-Richtlinien hält, dass wir auf jeden Fall nochmal 5 Jahre Verlängerung bekommen. Wie sehen Sie das denn so in dieser Gemengelage?
Ja, ich gebe Ihnen recht. Also diese Gerüchte noch, ist ja noch nicht aufs Papier, sind ja auch zu uns vorgedrungen und es ist ein unabsehbares Problem, was eigentlich da voraussteht. Also das Gebäudeenergiegesetz, jetzt gehe ich wieder zurück auf uns als Unternehmen, hat uns natürlich Vorteile und auch Nachteile gebracht. Also im fossilen Energiebereich definitiv Nachteile. In der kommunalen Wärmeplanung, sprich Nah- und Fernwärmenetze mit unserem Bereich, mit den Wärmespeichern, einen großen Aufschwung. Und das hat mir ja jetzt mal zurückgreifend letztes Jahr, wie die Regierung sich zerschlagen hat, hat man das auch schon bei uns im Auftragseingang gemerkt und auch dann in der Verhaltenheit mit den Aufträgen, dass viel zurückgehalten worden ist, weil ja die Förderungen nicht sicher sind. Und das ist genau das, was ich momentan als Problem sehe dabei. Wenn nicht jetzt ganz klar festgelegt wird, welche Förderung, wie ist die Thematik, was sind für Fördertöpfe vorhanden, dann ist es ein für die ganze Branche, egal wie auch immer, in was für einem Bereich, wieder ein Rückschritt. Jetzt hat man die Folgen des GEG eigentlich immer so ein bisschen in den Griff bekommen und steuern können und sich einstellen können. Jetzt wird es wieder komplett überworfen. Also ist für die ganze Industrie nicht gut und auch für den Endverbraucher nicht gut.
Ja, warte mal, ob es überhaupt eine Einigung gibt, muss man ja fast jetzt schon wieder sagen. Wir wissen um die anderen Herausforderungen. Jetzt aber nochmal zurück, wenn ich da nochmal einhaken darf. Dehust, bestimmt in vielen Köpfen immer noch so als Tankhersteller da draußen im Markt. Wofür steht denn Dehust aktuell auch noch? Denn ich denke mal, und das kenne ich ja schon aus seit vielen Jahren, es gibt ja auch diese Grauwassernutzungsthematik, die Sie vorangetrieben haben.
Genau. Und das ist, natürlich ist das Tankgeschäft, egal jetzt im Lagerbehälter oder in richtigen Heizöltanks, nach wie vor ein wichtiger Standbein. Und das ist die Tradition, auf die wir sehr stolz sind und was weiterführt. Aber natürlich das ganze Thema Grauwasser, wie Sie gesagt haben, oder Betriebswasser, wir haben ja mehr, es ist ja Regenwasser, was dazugehört, Trennstationen, das gibt es bei Dehust schon seit fast 25 Jahren. Es war nur immer, es war da, aber es war nicht der wichtigste Punkt in der Firma, weil einfach die Prioritäten mehr auf den Tank waren, das ist ganz klar. Hat sich aber in den letzten Jahren immer mehr gewandelt. Und man sieht einfach, das wäre uns ganz ein wichtiger Zukunftsmarkt auch, um das auszugleichen, was man in den anderen Bereichen nicht mehr hat. Und da wiederum greift ja auch die ganzen Produkte, was wir in der Firma haben, also aus dem Stahlbereich, Wasserbereich, Kunststoffbereich, ineinander. Weil man braucht für eine Grauwasseranlage auch einen Behälter dazu, den wir mit anbieten können. Also ich sehe, und das war ja für mich auch ein wichtiger Punkt in dem Einstieg, wo ist die Zukunft der Firma, wo kann es hingehen, ist das ganze Konzept zukunftsfähig? Und ich sage ganz klar ja, und es beweist sich auch immer mehr mit den Zusammenhängen, die Synergien, was man in der Firma nützen kann. Und der Wasserbereich wird in den nächsten Jahren immer stärker werden für uns.
Darf ich fragen, national, international, so ein bisschen die Unterschiede? Sie sind ja auch international aktiv. Wie ist da generell die Denke? Ist in Deutschland das Thema Wasser auch so präsent, vielleicht wie in anderen Märkten, wo wir, ich sag mal, einfach annehmen, dass dort die Thematik wie in Spanien oder in anderen europäischen Ländern, vielleicht auch darüber hinaus, natürlich nochmal eine ganz andere Rolle spielt, um eine Doppelnutzung von Wasser zu gewährleisten?
Ja. Also Deutschland ist, es kommt leicht, aber wir haben natürlich immer noch in Deutschland wird zu viel Bürokratie dahinter gesteckt. Das ist leider so, da muss man so sagen. Es wird auch nicht gefördert. Wir haben auch in Deutschland Wassermangel. Braucht man nur nach Mecklenburg-Vorpommern schauen, schaut man nach Berlin. Es ist wirklich Wassermangel da. Es wird nur nicht so angenommen. Da muss man ganz ehrlich sagen, sind unsere Erfahrungen im internationalen Bereich viel mehr, weil da wird einfach mehr gemacht. Nehmen wir mal als Beispiel Spanien mit dem Großraum Barcelona. Die haben seit November letzten Jahres ein Gesetz ins Leben gerufen, das jedes neue Haus mit einer Grauwasseranlage versehen werden muss. Also das ist per Gesetz und es funktioniert auch. Und man sieht auch über die Jahre, die letzten 10 Jahre auch auf Dehus zurückgeblickt, dass wahnsinnig viele Anlagen in dem Bereich eingebaut worden sind. Und wenn man es jetzt auch gerade sieht, der internationale Markt, Mittlerer Osten, ganz ein starker Markt mit Vorreiterrolle Saudi-Arabien, die sagen ganz klar, wir brauchen das, wir haben sonst zu wenig Wasser. Und man muss es ja auch ausgeben, also die Länder investieren ja wahnsinnig viel Geld in die Wasserproduktion mit den Entsalzungsanlagen. So, das Wasser wird aber dann trotzdem, das teure Wasser wird schon hergenommen wieder für die Toilettenspülung, da wären wir wieder bei diesem Punkt. Und ich tue dies nicht wiederverwenden. Also es muss definitiv ein Umdenken stattfinden. Und leider ist es halt einfach so, dass das Umdenken nur stattfinden kann, wenn es richtig wehtut. Und wehtut, wenn die Wasserpreise und Abwasserpreise steigen. Und die werden auch, wenn man die Kurven anschaut über die letzten 20 Jahre, sind nicht so stark gestiegen in Deutschland, aber es kommt auch immer mehr und es wird teurer werden.
Auf der ISA haben wir viele neue, innovative Produkte gesehen. Die Industrie geht aber dahin, Lösungen anzubieten. Eine Lösung möchte ich euch vorstellen, und zwar von unserem heutigen Werbepartner Brötje. Wenn ihr eine Heizungsanlage modernisieren wollt, aber nicht direkt auf die Wärmepumpe umsteigen möchtet, bietet Brötje mit dem Kit 65 die ideale Schnittstelle dafür. Mit dem Kit 65 von Brötje macht ihr einen Gasbrennwertkessel hybridfähig und gebt eurem Kunden bis zu 5 Jahre Zeit, eine Wärmepumpe nachzurüsten. So seid ihr und eure Kunden bestens auf zukünftige gesetzliche Vorgaben vorbereitet und profitiert gleichzeitig von maximaler Effizienz und niedrigen Betriebskosten. Der Clou? Die Installation dauert gerade mal 30 Minuten und das ganz ohne extra Platzbedarf. Mehr Infos bei eurem Brötje-Partner oder auf brötje.de in den Shownotes. Aber glauben Sie nicht, dass, wenn wir jetzt quasi uns an dem spanischen Beispiel orientieren und die Grauwasseranlagen per Gesetz an einen Neubau binden, dass es dann auch wieder nicht ein höherer bürokratischer Aufwand wird, dass es dann auch wieder eine größere Hürde wird. Also der Neubau hat ja eh schon extrem viele Hürden in Deutschland. Ist das dann nicht noch ein Schritt mehr zu sagen, schwierig?
Ich sehe ich nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn ich was da habe, nachher plane ich das mit ein und baue das mit ein. Man sieht es ja auch mit den Solaranlagen, also mit den PV-Anlagen, ist ja auch die Vorgabe, da gibt es nicht mehr die großen Diskussionen. Es ist da, man muss mit einbauen, ich brauche das. Und natürlich ist halt einfach der Umweltgedanke. Das eins ist Vorschrift. Aber der wichtige Gedanke ist auch der Umweltgedanke, der muss wachsen, der muss bei der Bevölkerung mehr ins Rampenlicht gerückt werden. Hinweisen darauf, wie wichtig dass das ist. Wir wissen alle, ohne Essen können wir ein paar Tage gut überleben. Ohne Wasser können wir es nicht. Und Wasser ist wichtig. Und wenn man nach Holland schaut, als Beispiel, man denkt immer, Holland ist ja Wasser genug. Holland hat seit, ich glaube, 2 Jahren einen Wassernotstand ausgerufen. Und das ist einfach das. Bürokratie, ja, ich bin bei Ihnen, ist ein Punkt. Aber trotz alledem, wenn das mal gesetzlich verankert ist, dann denkt keiner mehr so viel drüber nach. Dann wird es gemacht, dann wird es mit eingeplant. Natürlich auch da wieder die Förderprogramme dazu, die was natürlich das leichter machen. Und das ist halt ein wichtiger Punkt auch dazu.
Was jetzt so interessant ist, das ist jetzt nicht falsch verstehen, keine Kritik oder so, aber auf der ISH war Dehus jetzt nicht. Wie verändert sich das jetzt für Sie, diese ganzen Veränderungen jetzt bei Ihnen hinsichtlich der Marktbearbeitung? Wie gehen Sie den Markt jetzt an?
Na ja, gut, es ist ein Umdenken im Markt. Also Dehus hat natürlich immer den Großhandel, mit dem Großhandel auch gelebt und ist auch nach wie vor so wichtig. Aber es entwickelt sich halt mehr zum Individualgeschäft. Und man muss gerade speziell in diesem Wasserbereich mehr aggressiver auf den Markt gehen und darauf hinweisen. Also das haben wir ja umgestellt über die letzten 2 Jahre, dass wir mehr das nach vorne bringen und das auch darauf hinweisen, dass Dehus das auch hat. Das war zu Ihrer Anfangsfrage zurück. Also der Markt dreht sich sehr spontan und schnell mittlerweile und man muss halt einfach schauen, dass man mit diesen neuen Medien, sei es im Social-Media-Bereich, sei es auch, was wir jetzt gerade machen, Podcast, Videos, einfach da aktiver vorne dabei ist. Und das braucht man nur durch das. Und wir sehen es auch bei uns. Wir haben vor 1,5 Jahren mit LinkedIn als Beispiel angefangen. Und der Zuspruch, was man daraus generiert, ist da und das ist für uns auch ein gutes Zeichen und wir werden dadurch auch wahrgenommen.
Aber Messen, Spezialmessen, frage ich mal, bleiben für Sie trotzdem noch interessant?
Es bleibt interessant, man muss sich fokussieren auf die Messen, wie jetzt zum Beispiel vor 2 Wochen die Messe Aquatec in Amsterdam, die was ja auf das Wasser und Wasserwiederverwendung sehr stark fokussiert ist, hat man gemerkt, das sind die Spezialmessen, wo wir hin müssen. Die ISH, wir haben überlegt, dort auch wieder präsent zu sein, aber das Thema Wasser, gerade im Water Reuse, wie man so schön sagt, in der Wasserwiederverwendung, ist immer noch zu klein. Also da wären wir nicht die richtige Plattform für uns. Ich hätte eigentlich gehofft, dass das bei der ISH mit den ganzen Foren und den Dialogen, was sie haben, dass es besser ankommt. Es ist aber noch da in den Kinderschuhen. Ich hoffe für die ISH, ich hoffe für uns, dass es sich über die nächsten Jahre besser entwickelt. Wir werden uns wirklich auf die wasserspezifischen Messen, wo auch die Behälter auch ein wichtiger Punkt sind, fokussieren und darunter natürlich auch die IFAD auch ein wichtiger Punkt.
Wichtig ist ja so für uns jetzt hier, ne, unsere Zielgruppe, unsere Zuhörerschaft ist ja, so denken wir, vielfach auch im Fachhandwerk angesiedelt. Was bedeutet jetzt auch diese Überlegung hinsichtlich Schulungssysteme oder generell Schulungen bei DEHUST? Wie nehmen Sie das Fachhandwerk für Ihre Themen oder für diese neuen Themen teilweise auch jetzt mit?
Ja, das ist ein guter Punkt, wo auch für uns wichtig ist. Und wir werden ein Schulungsprogramm im Laufe des Jahres mit Fachschulungen machen, wo auch immer, wo die Möglichkeiten sind, sei es bei uns im Werk, sei es wie zum Beispiel beim EZG in Garbsen, was ja die Plattform bietet dafür. Und man muss wirklich den Handwerker drauf schulen, was ist zu machen. Weil für einen Handwerker sehe ich auch dieses Thema Wasserwiederverwendung auch ein wichtiges Thema. Weil es ist ja auch im Hausbereich, es ist ja bei der Planung schon das Zweileitungssystem, wo muss der Handwerker drauf schauen, wie ist die Trennung da drinnen, was sind für Vorschriften dahinter. Und deswegen werden wir auch im Laufe des Jahres, wir sind gerade in der Vorbereitung, auch ein entsprechendes Schulungsprogramm auflegen für das.
Arbeiten Sie mit dem DVGW zusammen, mit dem Deutschen Verein Gas- und Wasserfach?
Ja, arbeiten wir zusammen mit dem DVGW. Es gibt ja auch dieses DWA-Merkblatt M277, was ja jetzt in die Überarbeitung kommt. Und da wollen wir und werden wir auch aktiv darauf mitarbeiten. Und auch mit den Schulungsthematiken sind schon die Gespräche, wie kann man das verbinden, wo kann man das besser strukturieren.
Ja, ich finde es spannend, muss ich sagen, wie so eine Transformation auch durchgeführt wird. Wir kennen ja Herrn DEHUST auch schon seit Jahren als aktiven Menschen in Verbänden. Nochmal vielleicht nachgefragt, wie wichtig ist der deutsche Markt dann noch für Sie? Man hört es ja ein bisschen, darf ich darauf ansprechen, Sie kommen aus Österreich ja ursprünglich. Da sind ja auch ähnliche Herausforderungen, obwohl man sagen könnte, da ist vielleicht noch mehr Wasser vorhanden. Wie betrachten Sie jetzt oder welche Aufgabe sehen Sie darin, wir haben es ja eben schon kurz angerissen, auch DEHUST in die Internationalität zu bringen?
Also die Internationalität ist ein ganz wichtiger Punkt, aber zuerst mal auf den deutschen Markt. Deutschland ist natürlich nach wie vor der Heimatmarkt für uns. Auch Österreich ist ein wichtiger Markt, also die 2 Länder waren immer schon für DEHUST sehr wichtig, werden es auch in Zukunft bleiben. Und auch da den Fokus auch in der Schulung und in das Weiterbringen rein. Aber die Internationalisierung ist bei uns unumgänglich. Deswegen machen wir auch als Beispiel jetzt die NSF-Zulassung für den Grauwasserbereich und auch natürlich ganzen elektrischen Zulassungen. Das ist für uns schon eine Herausforderung und ist auch für die Firma eine Herausforderung. Sei es von der Kapazität, weil man muss ja das auch alles betreuen, und auch von der finanziellen Seite. Also das gehört schon geplant für ein Ding. Aber wenn wir jetzt nicht investieren in den Markt und sei es Geld, sei es Zeit, dann wird man einfach immer der Zweite bleiben. Und unser Ziel ist es ganz klar, den Bereich ganz stark nach vorne zu bringen und auch die Erfahrung, die ja DEHUST über diese ganzen Jahre gemacht hat, also 25 Jahre in so einem Wasserbereich, die darf man nicht ganz unterschätzen. Da muss man auch für den Herrn DEHUST sagen, er hat vor der langen Zeit schon die Vision gehabt, auch dass das ein wichtiges Thema ist, sonst hätten wir das jetzt nicht in der Firma. Und trotzdem internationaler Markt, die sind wichtig. und die Märkte, wo sich da schon stark damit beschäftigen. Und wir sind ja auch drinnen, also wir sind in Südafrika schon vertreten mit unseren Anlagen, natürlich auch das europäische Umland. Und dann muss man halt mal schauen, wo es weitergeht. USA, gut, jetzige Lage schwer planbar, aber der Markt wäre da. Und da müssen wir schauen, wo man hingeht.
Ich finde es total spannend, wenn man Ihnen zuhört. Man merkt den Enthusiasmus quasi für die Ressource Wasser, für die nachhaltige Nutzung von Wasser. Aber wie Sie auch sagen, es ist einfach noch nicht, ja, sag ich mal, state of the art in Deutschland, Grauwasser zu nutzen. Was müsste da gemacht werden, Ihrer Meinung nach, jetzt von der Industrie oder aber vielleicht auch von Politik und Fachverbänden, um das Thema einfach ein bisschen bekannter zu machen und ja, dem Ganzen vielleicht auch einen Schwung zu geben?
Ja gut, in der Politik würde das Thema Grauwasser ja eigentlich ignoriert. Auch durch diverse Gespräche in den Verbänden drinnen würde man immer sagen, ja, es ist da, aber es wird nicht wahrgenommen. Also das Wichtigste wäre schon mal, dass die Verbände, wie auch immer, dass die das mal nach vorne bringen und das in die Köpfe reinbringen. Wir müssen das Thema in die Köpfe von den Menschen reinbringen. Da ist eine Quelle, die ist ja nicht nur Wasser. Diese Quelle hat ja auch Wärme enthalten. Und diese kannst du wiederverwenden. Also man kann von dem tagtäglichen Wasserverbrauch, was ich jetzt für aus der Dusche, aus dem Handwaschbecken habe, kann ich 50% davon wiederverwenden. Für Toilettenspülung. Und auch die Wärme, was da drinnen ist. Man investiert ja vorher schon Geld, das Wasser aufzuheizen. Und das kann ich auch wieder ungefähr 40% davon wiederverwenden und wieder einspeisen. Aber es ist einfach, man muss diese, in Englisch sagt man so schön, diese Awareness, also dieses Bewusstsein für das, was habe ich da für Quellen, muss man mehr nach vorne bringen. Und das ist auch für mich ein wichtiges Thema, deswegen engagiere ich mich auch in Verbänden und bei Vorträgen, auch bei Universitäten, auch da schon das nach vorne zu bringen. Du hast diese Chance, das zu machen. Denk an das.
Wie reagieren die Leute da dann auf Sie, auf das Thema insgesamt? Wissen die davon Bescheid und streiten es so ein bisschen ab oder ist es für Sie was ganz Neues?
Teilweise ganz neu, teilweise auch das Aha-Erlebnis davon. Ja, das können wir so machen, aber ich sage mal so, zum Großteil wird es sehr positiv aufgenommen. Es ist leider auch, muss man ganz ehrlich sagen, bei gewissen Verbänden wird es auch auf Widerstand immer wieder stoßen, weil einfach da nicht ganz klar ist, warum, wieso, weshalb soll man das machen. Aber Resümee aus der ganzen Zeit und das, was man investiert, ist eigentlich sehr positiv. Und das gibt mir auch persönlich wieder den Antrieb, das auch wieder weiter nach vorne zu bringen. Weil wenn du nur immer auf Widerstand stoßt, dann irgendwann sagst du dann auch, bringt nichts. Mhm. Aber dem ist nicht so. Ja. Gott sei Dank.
Also als das Thema Grauwasser, es gab ja im Sommer, der kommt ja wieder, gerade auch, Sie haben eben Mecklenburg-Vorpommern ja schon mal genannt, aber Hessen ist ja, glaube ich, auch so ein Beispiel, was immer wieder genannt wird in den Sommermonaten, wo dann die Schwimmbäder nicht mehr gefüllt werden dürfen oder der Garten nicht mehr bewässert werden soll. Ich glaube, Regenwassernutzung ist wirklich durch Aspekte, die auch gerade aus dem Gesundheitsbereich immer wieder kam, Hygiene, ne? Wir hatten auch lange Zeit sogar mal, was heißt lange Zeit, aber mal eine Zeit darüber gesprochen, halt auch das Thema mit Filter dann waschmaschinentauglich zu machen, das Wasser. Auch da gab es dann immer Hygiene, Hinweise, passt nicht. Ist das heute mit Ultrafiltration und ich weiß nicht, wie Ihre Anlagen jetzt im Einzelnen funktionieren, nicht doch möglich, also das Wasser nicht nur wieder für die Toilette zu verwenden beispielsweise, sondern auch für andere Aufgaben, wie zum Beispiel zumindest in der Waschmaschine?
Also Waschmaschine ist erlaubt, da kann man es ja verwenden. Da geht man ja, wenn man ja zurückblickt jetzt, um das ein bisschen auszuholen, mit Regenwassernutzung hat es im Jahr 1986 schon ein Urteil gegeben, dass das Regenwasser, aber nicht nur als Regenwasser, sondern als Brauchwasser und darunter fällt ja auch das aufbereitete Grauwasser, für die Waschmaschine verwendet werden kann. Ich habe nur die Regelung, was ich habe. Ich muss in einem Mehrparteienhaus das dem Mieter überlassen, welches Wasser er verwenden darf. Also das heißt, ich muss auch einen Frischwasseranschluss zur Verfügung stellen, wenn sich der Mieter dagegen sträubt. Aber die Erfahrung, was wir jetzt so sehen und aus den Gesprächen und die Anlagen, die jetzt geplant sind und kommen, wird eigentlich die Waschmaschine damit schon gespeichert. Weil es ist, oder eingespeist, so muss man ja sagen. Und das Thema ist, kommt immer mehr. Und es ist ja nicht nur die Waschmaschine zu versorgen, sondern ich kann ja auch das Wasser von der Waschmaschine nehmen und dann auch als Grauwasser aufbereiten. Also die Quelle ist sehr, sehr gut. Und auch, es kommt immer mehr.
Ja. Auch dort wird Wasser ja nochmal erwärmt, je nachdem. Ne?
Darf man auch genau, nicht vergessen. Genau, richtig, ne?
Ja. Von meiner Seite schon fast vielen Dank für die Informationen. Wir sind ja hier immer auf der Suche nach Themen, die nicht so auf der Hand liegen, wie Wärmepumpe und Thema, haben wir eben auch schon gestreift. Für mich wird spannend zu beobachten sein, wenn Sie sagen, dieses überarbeitete Blatt, wie das dann, ich sag mal, wahrgenommen wird. Darüber werden wir mit Sicherheit auch nochmal sprechen dann, wenn es soweit ist und vorliegt. Welchen Zeitrahmen müssen wir uns da geben?
Ist momentan nicht abschätzbar, weil einfach nur die Diskussion, jetzt ist die Ausschreibung gemacht, dass du dich bewerben kannst, aktiv damit zu arbeiten, bis das dann anläuft, also ist schwer zum Abschätzen.
Also nicht die 10 Jahre wie bei der letzten Trinkwasserverordnung.
Hoffentlich nicht. Wir haben ja aber auch einen Vorteil, es ist ja nicht nur das DWA-Merkblatt, wir haben ja einen europäischen Standard ja schon geschaffen. Ich bin ja auch über die DIN in der sogenannten WG50, also diese Arbeitsgruppe mit drinnen. Und da werden gerade die Prüfstandards für die Grauwasseraufbereitung erstellt. Und da sind wir schon relativ weit. Also da ist auch in nächster Zeit damit zu rechnen, dass man da auch die Prüfstandards dahinter hat.
Also würden Sie sagen, das Fachhandwerk soll auf jeden Fall ein Auge auf diesen Bereich haben oder wieder stärker haben?
Ja, auf alle Fälle, weil das kann ja auch Fachhandwerk anschauen, das ist ja auch ein Erwerbsteil von der ganzen Sache, wo man ja auch die Zukunft ausrichten kann. Und wenn es mehr gefordert wird, dann werden auch die Handwerker damit mehr konfrontiert. Und deswegen ist es jetzt schon wichtig, auch sich darin weiterzubilden und auch die Informationen zu haben, sodass man die Kunden gut beraten kann darin.
Ist es ein Neubauthema? Meine letzte Frage an Sie. Oder was ist möglich auch im Bestandsbau?
Im Bestandsbau ist es ganz schwierig, weil ich einfach dieses Zwei-Leitungssystem habe. Wenn ich auf die Häuser zurückgehe, so in die 1950er Jahre, die haben schon oft die Duschen eigens abgezogen im Abwassersystem. Da geht es noch einigermaßen, aber ich muss ja das Wasser auch wieder zurückbringen. Also es ist sehr stark ein Thema für den Neubau oder für die Kernsanierung. Und wir haben ja sehr viele Bereiche, wo kernsaniert wird. Schauen wir auf den Hotelbereich rein, wo es ja ein großes Thema jetzt auch wird. Da werden sehr viele Hotels kernsaniert. Da geht es relativ einfach zu mitmachen. Auf dem Bestand wird es immer ein Thema bleiben. Aber da arbeiten wir auch dran, dass wir uns innerhalb der nächsten Monate da auch ein Thema liefern können, um das nochmal abzugreifen. Aber da kann ich an der Stelle noch nicht zu viel verraten.
Ja, schade, das wäre meine letzte Frage gewesen. Was können wir 2025 dann von Deust erwarten? Aber dann bleiben wir, glaube ich, gespannt, was da noch kommen kann und was da kommt.
Eines kann man verraten, natürlich die Wärmerückgewinnung aus dem Wasser raus ist eben der Hauptthema jetzt für uns, was wir jetzt auf den Markt gerade neu gebracht haben. Natürlich auch die digitale Anbindung unserer Geräte, nicht nur bei der Grauwasseranlage, sondern auch bei den Regenmanagern, die, was wir auch seit Jahren haben, ist jetzt auch über die App ansteuerbar. Und das andere, da treffen wir uns dann gerne wieder, dass ich Ihnen mehr verraten kann.
Oder Sie sehen es dann bei SHK TV.
Genau.
Ganz genau, ganz genau. Ja, vielen, vielen Dank fürs Gespräch, vielen, vielen Dank für diese Einblicke hier und für das etwas andere Thema mal. Ich sage schon mal Tschüss und bis nächste Woche.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und wir bleiben auch an dem Thema, das wir ganz am Anfang hatten, dran. Da hatten wir euch auf dem Laufenden gerne auch bei SHK TV reinschauen.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich die Möglichkeit habe, auch über das Thema bei Ihnen zu reden und freue mich schon drauf über die nächsten Gespräche.
SHK TV, der Podcast, ist eine Produktion der KRS GmbH. Redaktion Cedric Engels und Nikolaus Klein. Ton und Schnitt Henning Westerkamp.